Wir lesen weiter im ersten Johannesbrief im zweiten Kapitel, heute die Verse 3-6. Es ist ja ein Brief der Gemeinschaft der Kinder Gottes, solche, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie wir es am letzten Wochenende uns neu gesagt haben, dass durch die Ausgießung des Heiligen Geistes diese Verbindung der Gläubigen entstanden ist. Ja, wir lasen in der Apostelgeschichte auch, sie waren ein Herz und eine Seele, sie waren einmütig beieinander. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, das kann man nicht machen. Deswegen, Gemeinde Jesu ist ja keine Organisation, sondern ein geistlicher Organismus, durch Gott selbst zusammengefügt. Und Johannes, der besonders die Gabe bekommen hat, den Sohn Gottes zu schauen, in seinem Wesen, in seiner Art, in seinen Gaben, will hier mitteilen in seinem ersten Brief, wie diese neu entstandene Gemeinschaft leben soll, leben darf, beschenkt ist. Ich lese uns also diese Verse. Da heißt es, daran merken wir, dass wir ihn, Gott, kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Das geistliche Leben soll also im Vollzug geführt werden, im Willen Gottes. Das geistliche Leben hat nichts mit dem Vollzug des menschlichen Lebens zu tun. Das ist nur eine Gabe nebenbei, die notwendig in dieser Zeit ist. Aber Pfingsten hat durch den Heiligen Geist zu einem neuen Leben zusammengefügt. Und wenn wir von Geschwistern reden, die abgerufen sind aus dieser Welt, so sind wir in Wahrheit verbunden mit der unsichtbaren und der sichtbaren Gemeinde durch den Geist des himmlischen Vaters, der überall da pulsiert, wo seine Kinder sind, ob sichtbar in der Welt oder unsichtbar. Wir dürfen an diesem großen Körper der Gemeinde mit teilhaben, an den verschiedenen Gaben und Zuwendungen, die wir dadurch empfangen. Denn niemand hat alles in sich selbst. Hier verstehen wir also auch an dieser Stelle schon, dass es ein Einzelchristentum nicht geben kann. Jeder braucht jeden. Gemeinde ist eine Gruppe von vielen, die zusammengehören und die von Gottes wegen zusammenstehen müssen. So wie eben Paulus auch den Körper als ein Vergleich für die Gemeinde gibt. Wir können nicht sagen, ich trenne den Arm ab, leb du mal allein, du bist auch ein Stück Körper und nun lebe du mal. Nein, der Arm sagt, ich muss an den übrigen Gliedern dran sein, damit ich die richtige Funktion ausüben kann. Und so könnten wir jedes einzelne Glied nennen, das nicht allein leben kann, sondern zusammengefügt ist zu einer Einheit. Und diese geistliche Zusammenfügung geschah durch den lebendigen Gott in Jesus Christus. Und jetzt sollen wir durch diese Zusammenfügung im Vollzug des geistlichen Lebens nach dem Willen Gottes hier in dieser Welt wirken. Das Leben in der Gemeinschaft natürlich mit Gott zunächst, dadurch, dass uns die Schuld vergeben worden ist. Das ist ja immer die Voraussetzung, dass wir Sündenvergebung haben, um einen reinen Platz in uns bekommen zu haben, wo der Heilige Geist, nicht nur der Geist, sondern der Heilige Geist Einzug halten kann, also auch durch die Wiedergeburt. Da sucht diese Kraft des Geistes die Anerkennung des Willens Gottes. Der Geist Gottes arbeitet in uns, um den Willen des Vaters aufzurichten. Er richtet sich nicht mehr nach unserem Willen und unseren Wünschen, sondern er versucht, uns in den Willen Gottes hineinzuführen, deutlich zu machen, weil wir ja durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist zu Gott gehören. Und da soll auch Gottes Werk ausgeführt werden und Maßstab aufgerichtet werden. Diesen Willen Gottes anzuerkennen bedeutet doch, dass der Geist in uns stets die Entschiedenheit für unseren Heiland, unseren Herrn bewirken will, dass wir stets und ständig entschieden sind für seinen Willen und dass wir auch die Willigkeit haben, diesen seinen Willen umsetzen zu wollen oder die Umsetzung in uns zu finden. Das wirkt der Heilige Geist. Anerkennung bedeutet auch, dass ich den Willen Gottes für den allein richtigen und bedeutenden in allen Lebensbezügen erkannt habe und tun will. Das ist also sehr wichtig. Darauf will hier der Apostel Johannes auch aufmerksam machen. Ich erkenne den Willen Gottes an, darum gibt es keinen anderen Willen, der höher ist oder der mein Leben bestimmen könnte. Auch nicht der eigene, sondern der Wille dessen, der mich erlöst hat, soll in mir pulsieren. Wer sich also von seinem sündigen, verderbten Wesen und Leben abgekehrt hat durch die Gnade des Herrn und das Heilen Jesus Christus, das er auf Golgatha für uns brachte, annahm, dieser Mensch will hinfort ein anderes Leben führen. Er will nicht mehr das Leben führen, was er ohne Gott geführt hat. Er sucht das neue Leben und er will nur das neue Leben. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der Eifer in uns. Wir werden, ich sage es mal so ein bisschen dreist, wir werden von unserer Person ausgeschaltet. Gott interessiert sich nicht mehr in erster Linie für unsere Person des Fleisches, sondern für das Neue im Heiligen Geist. Dieser Geist begehrt und eifert in uns, um das deutlich zu machen, was Gott in dieser Welt tun will, durch seine Gefäße. Diese Menschen, und das will Johannes auch hier ansprechen, diese Menschen, die das erlebt haben, wiedergeboren sind, den Heiligen Geist empfangen haben, sie fragen bei allem: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was willst du? Nicht: Herr, ich habe einen Plan, ich bitte um deinen Segen. Das ist der natürliche Mensch, der so redet. Sondern der geistliche Mensch sagt: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und lasse mein Leben, auch das Äußere, durch ihn einrichten. Durch ihn. Denn der eigene Wille, und das ist auch die Erfahrung der wiedergeborenen Gläubigen im Blick auf ihr voriges Leben, der eigene Wille brachte sie auf dem Weg des Verderbens voran. Dort war nicht der Weg des Segens, aber Gottes Wille führte und führt sie auf dem Weg des Lebens, der schmal ist. Paulus schreibt ja im Römerbrief diesbezüglich und macht auch hier den Gläubigen deutlich, dass sie darauf Acht haben sollen, was in ihnen pulsiert. Kapitel 6, Vers 20 und 21. Als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr doch frei von der Gerechtigkeit, das habt ihr doch gemerkt. Was hattet ihr damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende derselben ist der Tod. Das sagt er, nicht? Ich erinnere euch, das habt ihr selber erkannt, euer Leben vorher war schlecht. Ihr schämt euch, dass ihr das geführt habt. Denkt daran, jetzt habt ihr ein neues Leben. In Vers 22, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottesknechte geworden seid durch den Heiligen Geist, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Das ist der ganz neue Stand, vorher und nachher, früher und jetzt. Die Notwendigkeit, die Jesus ja ansprach in Lukas 9, Vers 23, soll im Leben der Gläubigen immer wieder geprüft werden. Was sagte der Herr dort? Wer mir folgen will, da muss was Neues geschehen. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir auf einem ganz anderen Weg, als er zuvor gegangen war. Innerlich ein ganz anderer Bezug zu den natürlichen Tätigkeiten in dieser Welt. Wir können oftmals nicht aus unserem Beruf raus, wo wir sind, aber wir arbeiten anders. Wir arbeiten nicht mehr für das Geld, sondern im Dienst des Herrn. Unsere Gesinnung ist eine ganz andere geworden. Wir wollen durch unsere Arbeit Segen ausströmen für den Nächsten, nicht Profit machen. Früher mussten wir und wollten wir auch Profit machen, ganz klar. Nicht? Denn ohne Geld in dieser Welt geht's doch gar nicht. Und einer will reicher sein als der andere. Aber als Kinder Gottes ist das nicht mehr das Primäre, sondern der Dienst am Nächsten durch den Heiligen Geist. Und das soll auch immer wieder in unserem Leben überprüft werden. Der Johannesbrief stößt das ja an und sagt uns immer, schaut, wer ihr geworden seid und schaut, ob ihr das noch seid. Deswegen auch in Matthäus 7, Vers 21 sagte der Herr Jesus, nicht alle, die da Herr, Herr sagen, kommen in den Himmel, die Religiösen, die können das ruhig rufen, sondern diejenigen, die durch den Heiligen Geist den Willen des Vaters tun. Das ist das neue Leben. Das zählt, das zählt. Darum ist ja die Wiedergeburt so wichtig im Leben der Menschen. Nicht nur das fromme Wesen, ich glaube an Gott. Nein, wir müssen von Neuem geboren werden. Wir müssen den Heiligen Geist empfangen haben. Sonst können wir dieses Leben ja gar nicht leben und sehen. Dann bleiben wir ja außen vor. Das Wort Gottes durch den Heiligen Geist öffnet sich nur für den, der den Willen Gottes in Jesus Christus tun will. In Johannes 7, Vers 17 sprach ja auch Jesus zu denen, die ihn zuhörten. Da gab es ja Sohne und solche. Einige meinten, sie hätten schon alles richtig gemacht, andere waren suchend. Und er sagte besonders zu denen, die skeptisch seiner Sendung und seinem Wort gegenüber war. Tut einfach mal das, was ich euch sage, dann werdet ihr merken, ob diese Lehre von Gott ist oder von Menschen. Lasst euch auf die Praxis des Glaubens ein. Und dann werdet ihr merken, dass das ein anderes Leben ist. Johannes schreibt hier und macht deutlich, daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote, sein Wort halten. Wir finden also die Bestätigung Gottes in Jesus in unserem Herzen, dass wir ihn kennen und dass wir ihn erkannt haben darin, dass wir gerne sein Wort halten. Bruder Margo hat ja mal ein kleines Büchlein rausgegeben, 7 Kennzeichen eines Wiedergeborenen. Das ist ein Punkt davon, dass jemand, der von neuem geboren ist, hat ein tiefes Verlangen nach dem Worte Gottes. Er kann gar nicht ohne diesem leben. Er muss das essen. Wenn er das nicht isst, dann hat er ein Vakuum. Er fühlt sich dann verlassen. Er braucht Orientierung. Das ist der Impuls durch den Heiligen Geist, das Wort Gottes aufzunehmen. Gerne das Wort Gottes zu halten. Hier wird also nicht Bezug genommen auf die Gebote vom Sinai. Denn niemand konnte diese Gebote gänzlich halten, sondern Jesus Christus selbst hat sie für uns erfüllt. Matthäus 5, Vers 17. Er hat sie nicht aufgelöst, sondern erfüllt. Jetzt leben wir mit dem Erfüller zusammen, in dem Fertigen, Aber es geht um das Gebot des neuen Lebens. Das Wort, was in dem neuen Leben pulsiert. Das Gebot, Gottes Willen zu suchen und zu tun, nach seinen Anweisungen Ausschau zu halten und nach dem geoffenbarten Wort seines Willens zu handeln. Das ist hier gesagt. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Gott zu erkennen bedeutet ja auch, in dem Gebot Christi zu leben oder leben zu wollen. Was ist das für ein Gebot? Das ist das Gebot der Liebe. Denn Jesus sagte zu den Jüngern in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und hier verstehen wir, was Johannes hier schreibt. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Das neue Gebot. Lieben. Und wiederum daran werden die Menschen erkennen, dass er zu mir gehört. Wir reihen auch dieses Wort in Galater 6, Vers 4 dort ein, 2 dort ein, wo es heißt, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi, das Gebot Christi erfüllen. Ja, erfüllen. Oder da ist auch mit drin verborgen, einer trage des anderen Last oder auch die Begegnung untereinander ist die Akzeptanz, die Annahme, die Förderung, das Dienen mit eingeschlossen. So wie es auch der Apostel Paulus in Römer 12 zum Beispiel schreibt an die Gemeinde. Römer 12, Vers 10, da heißt es, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Und wie äußert sie sich? Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist der Ausfluss der herzlichen, brüderlichen Liebe. An die Philipper schrieb der Apostel Paulus das so ähnlich, nicht? Und sagte, ja, einer halte den anderen höher als sich selbst. Gleiche Gesinnung haben heißt ja auch gleiche Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Vater. So wie der Vater mit dem Sohn, wie es Jesus sagt, der Vater mit dem Sohn sind da eins, so der Sohn mit seinen Jüngern, seinen Nachfolgern und auch die Jünger untereinander, die Gläubigen. Johannes sagt, schaut, wir merken daran, dass wir ihn kennen, wenn wir diese seine Gebote halten. Dann merken wir das persönlich, das werden die anderen aber auch merken. Und in Johannes 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern diesbezüglich auch etwas von diesem Gebot der Liebe. Vers 10 bis 12 lese ich da mal. Da heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet. Hier kommen wir also immer wieder zu diesem Wort Gebote, nicht? Daran merken wir, dass wir ihn kennen, dass wir seine Gebote halten. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Wie ich meines Vaters Gebote halte, und bleibe in seiner Liebe. Und das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Als Gläubige am Leibe Jesu, in der Gemeinde Jesu, soll ich immer wieder neu meinen Glaubensstand prüfen, ob ich noch in der Erfüllung der Gebote im neuen Leben stehe, ob ich darin wandle und auch daraus und darin handle. Mein tägliches Leben soll also von dieser Gesinnung Jesu im neuen Leben geprägt sein. Und nun hat Johannes hier nun auch ein starkes Wort gesagt. Er sagt, wenn jemand spricht, ich kenne ihn und hält die Gebote nicht, der lügt. Der macht sich und anderen etwas vor. Das stimmt einfach nicht. Er sagt das so ganz klar, nicht? Das ist ein Lügner. Wer wohl an das Heil in Jesus glaubt, aber nicht nach seinem Willen und in seiner Gesinnung leben will, betrügt sich und andere, genannt Lügner. Ja, noch mehr, dieser Mensch hat Gott überhaupt noch gar nicht erkannt. Weil ja der Heilige Geist in dem wiedergeborenen Gläubigen stets eifert, um den Willen Gottes pulsieren zu lassen. Aber da, wo man noch gar nicht Jesus aufgenommen hat, nicht wiedergeboren ist, pulsiert nur das menschliche Leben und die eigenen Gedanken, die uns doch ins Verderben führen. Diejenigen, die also das gar nicht zum Ausdruck bringen können, diese Erfüllung oder den Drang der Erfüllung der Gebote Gottes im neuen Leben, kennen Gott noch nicht und somit auch die göttliche Wahrheit nicht. Sie halten alles Mögliche für Wahrheit, bloß nicht das, was die Wahrheit im Himmel ist. Hier schwingt ja auch diese Frage des Pilatus wieder. Als er das alles hörte, du bist dennoch ein König, ja, ja, ich bin ein König, bin gekommen, von der Wahrheit zu zeugen. Was ist eigentlich Wahrheit? Das heißt, diese Frage deutet darauf hin, er hat viele Wahrheiten gehört, aber keine hat ihn so überzeugt, dass er wusste, das ist die Wahrheit. Und kein Mensch kann selber die Wahrheit erforschen, wenn er nicht durch den Heiligen Geist die Wahrheit geoffenbart bekommt. Dann bleibt ihm das verschlossen. Er kann sich hunderte Wahrheiten hochstilisieren, aber sie sind alle nicht vergleichbar mit der Wahrheit, die aus Gott im Heiligen Geist kommt. Somit teilt der Apostel Johannes mit und will zugleich die Gewissheit in unserem Glaubensleben fördern und stärken, dass das Erlöstsein durch Golgatha und Empfang des Heiligen Geistes untrennbar miteinander verbunden sind. Wenn ich die Erlösung in Jesus Christus angenommen habe, dann geschieht, dass ich auch wiedergeboren werde im Heiligen Geist. Damit, und ich will das so betonen, damit ich den Willen Gottes tun kann. Sonst geht das gar nicht. Damit ich die Gebote Jesu erfüllen kann. Den Nächsten lieben wie mich selbst, den Feind lieben, segnen, die mir fluchen, Gutes tun denen, die mich hassen und so weiter und so fort. Das ist ja nur möglich durch die Wiedergeburt. Ansonsten bleiben wir im alten Menschen, der versucht, immer gut zu sein, stecken. In dem Menschen, in dem die Wahrheit des göttlichen Willens nun Raum gefunden hat, will der Heilige Geist bedingungslos den Willen des Vaters aufrichten. Dieser Mensch weiß auch, dass Gottes Wille allein gut ist, ja der beste ist. Und hier verstehen wir auch in diesem Zusammenhang, selbst in äußerlich üblen Tagen, und wir hören ja vieles im Radio, nicht? Dann auch in Manchester, was da alles so passiert, ja? Was uns ja vielleicht auch ein bisschen ängsten könnte. Aber mittendrin wissen wir, was Paulus in Römer 8, Vers 28, 29 schreibt, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Dass sie also aus dieser Gegenwart des Sohnes Gottes schöpfen können. Damit dieser dann der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und hier ist das Wort unter vielen Brüdern so zusammengesetzt. Das heißt, wer das den Willen tut, wie Jesus getan hat, der wird auch in dieser Willenserfüllung auch ein Bruder. Da wächst die Familie, weil sie alle dann das Gleiche tun. Er ist der Erste unter denen, die das Gleiche tun durch den Heiligen Geist. Der Wille Gottes wird erfahren durch die Hingabe an ihn die Aufgabe des eigenen Lebens und legen in seine Hand. Das lesen wir auch in Römer 12, Vers 2. Hier ist einfach nur eine Bestätigung. Das ist gar nicht mal eine Vorgabe, die man jetzt studieren soll, sondern das ist einfach nur eine Tatsache. So ist das. Da heißt es dann nämlich in dem Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, das wisst ihr, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes an das Denken, an das Fühlen, an das Handeln, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Ihr könnt das dann. Vorher konntet ihr das nicht. Hier könnt ihr das jetzt, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Gebt euch immer wieder hin, dass ihr die Gebote des Herrn auch erfüllt. Wir können so grob sagen, es gibt vier Grundgebote des Willens Gottes, die es gilt, immer wieder aufs Neue im eigenen Leben zu überprüfen und die Erfüllung zu suchen. Eines davon, 1. Thessalonicher 4, 3, ist das Leben in der Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und das zweite, in 1. Thessalonicher 5, 18, das ist der Wille Gottes, dass ihr dankbar seid. Das ist eine Säule. Dankbarkeit ist eine Säule im Glauben, neuen Glaubensleben. Heiligung ist eine Säule. Und ein drittes dann auch noch, was Petrus sagt im 1. Petrus 2, 13 bis 15, dass ihr mit Wohltun verstopft das Reden und Denken der törichten Leute. Wohltun, ja? Dass ihr befähigt seid, das Gute mitzuteilen. Und in 1. Petrus 4, Vers 19, dass ihr auch um Jesu Willen leiden könnt. Leiden könnt. Das ist so, dass ihr Ja sagt zu den Leiden in dieser Zeit, wenn sie Leiden um Jesu Willen sind. Dass man nicht rebelliert. Das ist so eine Grundsäule des neuen Lebens in dieser Zeit, wovon ja Paulus auch an die Philipper geschrieben hat in Kapitel 1, Vers 29. Es ist euch ja nicht nur gegeben, an Gott zu glauben. Es ist euch gegeben, um seinetwillen zu leiden. Das ist uns geschenkt. Deswegen, das ist nichts Abnormes. Wenn Kinder Gottes leiden in dieser Welt, das ist uns gegeben. Weil Gott auch mit diesem Leiden etwas verbindet, nämlich seine Ehre, das Zeugnis seiner Gnade, dass die, die da leiden um Christi willen, nicht untergehen und auch nicht verzagen. Und dann schütteln die anderen den Kopf und sagen, wie ist das möglich? Ja, das ist auch eine Aufgabe. Es ist euch nicht gegeben, allein an den Herrn zu glauben, sondern auch um seines Namens willen zu leiden. Diese vier Willenssäulen, so nannte ich das, Willenssäulen Gottes, sollen uns auch immer wieder Richtschnur sein und Freude geben. Vier, so könnten wir sagen, bedeutet ja in der ganzen Welt, in allen Richtungen, ja, Himmelsrichtungen. Wir könnten aber auch dazu sagen, es soll diese Form der Gemeinschaft pulsieren, unser ganzes Erdenleben lang. Johannes mahnt, durch den Geist Gottes zu beachten, dass wer sich nicht verändern lassen will, der gibt in Wahrheit zu, Gott nicht zu kennen und seiner Wahrheit nicht gehorsam leisten zu wollen. Ich freue mich darüber, wie klar Johannes das hier so ausdrücken darf. Ja, da kann ich gar nicht drüber hineinlesen und da kann ich auch gar nichts hineininterpretieren. Das ist so klar, dass ich entweder Ja oder Nein sagen muss und kann. Wer also nicht den Willen Gottes beachtet und wer nicht sich verändern lassen will, Heiligung ist ja eine Form der Veränderung. Ich habe etwas empfangen, das ich einnehmen soll. Wenn ich das nicht einnehmen will, dann gebe ich zu, dass ich gar nicht in der Wahrheit leben will und mit Gott in Wahrheit nichts zu tun haben möchte. Die Liebe ist die Vollendung im Leben des Gläubigen. Das ist das Größte, nicht? So lesen wir es auch in 1. Korinther 13. Die Liebe aber ist die Größte, nicht? Der Trost für die Gemeinde im Blick auf die eigenen äußeren Unvollkommenheiten, die wir ja noch mit uns herumtragen, ist, dass wir dennoch durch die Gabe des neuen Lebens aus Gott bereits vollkommen sind in der Liebe. Vollkommen sind in der Liebe. Denn im Heiligen Geist ist nicht nur stückweise Liebe vorhanden, sondern es ist auch ein Geschenk aus der vollkommenen Liebe in die vollkommene Liebe. Da ist alles vollkommen. Da sind wir schon drin. Das Wort vollendet oder vollkommen schließt also auch hier das persönliche Wachstum in diesem vollkommenen Geschenk ein. Gemeinschaft mit Gott heißt also, wir besitzen schon das Vollkommene, ohne es ganz eingenommen und erfahren zu haben. Das Wort Heiligung bedeutet, nehme es jetzt ein, erfahre es. Du hast das vollkommene Geschenk bekommen. Du hast nicht nur ein Stückchen bekommen, sondern im Heiligen Geist ist es vollkommene und das neue Leben ist so vollkommen, das kannst du nicht mehr vollkommener machen, kannst es auch nicht schmälern, aber du kannst es besser kennenlernen. Und das ist der Begriff der Heiligung. Solches Besitzrecht, dass wir das Vollkommene in der Wiedergeburt haben, zeigt an, von dem Herrn nicht mehr getrennt zu sein. Denn er ist vollkommen und wir haben Vollkommenes bekommen von ihm und sind dadurch auch kompatibel mit ihm im Heiligen Geist. Deckungsgleich mit ihm. Der Geist, der in ihm ist, ist dann auch in uns. Aber nun sollen wir dieses Leben kennenlernen. Und das sagte der Apostel Paulus auch über sich. Er will diesen Besitz zunehmend erfahren und einnehmen und darin auch leben. Wenn er in Philipper 3, Vers 12 sagt, ja, nicht, dass ich es schon ergriffen habe, ich jage ihm aber nach, dass ich es ergreifen möchte. Das heißt ja nicht, er war nicht wiedergeboren, er muss jetzt mal in das neue Leben hineinkommen, also um es sich zu erwerben. Nein, er hatte das neue Leben, aber jetzt soll das neue Leben auch sichtbar werden in uns. Ich will es erfahren. Und wir können auch hier nochmal eine Unterscheidung vornehmen von drei Vollkommenheitsstufen, so will ich es mal sagen. Einmal die Vollkommenheit der Stellung nach vor Gott. Das ist die Vollkommenheit, von der auch Hebräer 10, Vers 14 sagt, durch das eine Opfer Jesu sind wir in Ewigkeit vollendet. Das ist vollkommen. Da kann man nichts mehr zu tun. Das ist die Stellung, die wiedergeborene Gläubige vor Gott haben. Sie sind vollkommen. Und darum schreibt Paulus auch im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 15, da spricht er genau diese Menschen, die Gläubigen an und sagt, wie viel nun unserer vollkommen sind. Er meint ja nicht damit, dass äußerlich schon alles so in Ordnung ist, aber wie viele von uns diese Vollkommenheit haben, die sollen auch so gesinnt sein, wie Jesus Christus gesinnt ist. Das heißt, sie sollen das kennenlernen, ja? Und das Zweite, die zweite Vollkommenheit ist der Zustand nach der geistlichen Reife. Das bezieht sich auf das Tun. Das heißt, die Gaben zum Handeln sind schon vollkommen vorhanden, vollkommen da. Und wir sollen jetzt hineingeführt werden in diese vollkommenen Handhabungen dieser Gaben. In Kolosser 4, Vers 12 schreibt der Apostel Paulus, dass eben Epaphras auch darum betet und sagt, er ringt für euch, dass ihr besteht vollkommen und erfüllt mit allem Willen Gottes, vollkommen, dass das alles so Raum gewinnt. Und auch an anderer Stelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 17 bis 18, da heißt es ja, dass die Liebe vollkommen ist und dass diese Erfahrung und das Leben in dieser Liebe jetzt auch schrittweise Raum gewinnt. Sie ist schon vollkommen. Der Zustand ist schon vollkommen. Ich lese uns mal Vers 17 und 18. Da heißt es, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und darin ist die Liebe bei uns schon vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichtes. Das heißt, hier ist schon etwas aufgerichtet worden durch die Liebe, dass wir keine Angst mehr vor dem Gericht haben. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Zuversicht am Tag des Gerichtes. Das ist ein Zustand, der sich hier schon ausprägt und den wir immer wieder aufs Neue zulassen sollen, indem wir uns seiner erinnern. Und auch auf die Heiligkeit, darin, die sie ist vorhanden, vollkommen. Sie soll aber kennengelernt werden, 2. Korinther 7, Vers 1, dass wir fortfahren in der Heiligung. Bewegung in dem schon fertigen Zustand. Oder Jakobus 1, Vers 4, wo es ja auch heißt, dass die Geduld festbleiben soll in euch bis zum Schluss. Das heißt also, festbleiben, hier ist schon alles fertig. Und das lasst jetzt zu, dass es auch bis zum Schluss wirksam wird. Oder eben in Hebräer 13, Vers 21, wo gesagt wird, dass ihr fertig seid, in allem guten Werk zu tun seinen Willen. Ihr seid fertig. Durch die Gabe des Heiligen Geistes, alles, was da drin ist, ist fertig. Bloß wir sollen es tatsächlich auch erbitten, zu erkennen, einzunehmen, danach zu leben. Es handelt sich also im Leben zur Vollkommenheit aus der Vollkommenheit durch die Gemeinschaft mit Gott im Heiligen Geist. Leben zur äußeren Vollkommenheit aus der Vollkommenheit. Und ein drittes, da ist dann die endgültige Vollkommenheit, wenn wir aus der Zeit in die Ewigkeit gerufen werden und das Äußere völlig abgelegt wird und wir ja einen neuen Leib kriegen. Und das meint Paulus, wenn er in Philipper 3, Vers 11 sagt, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten, zur endgültigen Vollkommenheit. Ja, er ist ja schon auferstanden durch den Geist, aber er will zu der totalen Vollkommenheit auch Ablegung des Leibes durchdringen. Im Blick also auf das Leben der Gläubigen in der und aus der Vollkommenheit ist immer die absolute Vollkommenheit Gottes Norm und Maßstab, an dem sich der Einzelne messen soll. Wir sollen uns nie aneinander messen als Wiedergeborene, sondern immer an dem Herrn, dem Vollkommenen. Dann sind wir auf dem rechten Weg. Wenn wir uns aneinander messen, dann hören wir oftmals auf, selber in der Heiligung zu leben, weil wir uns besser fühlen als der andere. Und dann brauchen wir nicht weiter vorangehen. Aber wenn wir uns an dem Herrn und seiner Vollkommenheit messen, dann merken wir, ich muss weiter voran. Den Willen Gottes erkennen, weil ich ihn gerne tun will. Petrus schreibt das auch, ich komme da zum Schluss. Er sagt in 1. Petrus 1, 15 und 16. Er spricht da auch von unserer Berufung. Berufung, mit der wir berufen sind, nämlich zu dieser Heiligkeit. Nicht einfach zu einer Menschlichkeit, die Heiligkeit ist auch irgendwo da, sondern das Menschliche soll unter den Schirm der Heiligkeit geführt werden und dort gehorsam sein. 1. Petrus 1, Vers 15 und 16. sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt ihr auch heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ist jetzt nicht nur eine Sache für die Ewigkeit, sondern für die Zeit. Das ist der Weg auch der Heiligung. Wir sollen dem Herrn hier schrittweise auch äußerlich in seiner Vollkommenheit ähnlicher werden. Letzter Punkt. Leben wie Jesus. Wer sagt, dass er in Jesus bleiben will und bleibt, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Ein starkes Wort, aber erfüllbar durch den Heiligen Geist, durch das neue Leben. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben. In der Hingabe, in der Demut, in der Liebe, wie Jesus. Denn der Geist Gottes begehrt und eifert in uns, um dieses Leben des Herrn aufzurichten. Wir lesen zwei Verse aus dem Johannesevangelium, wo Jesus von sich bezeugt, wie er handelte und gelebt hat. Einmal Kapitel 5, Vers 19, wo er spricht, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Wer da sagt, der in ihm bleibt, der soll auch so reden. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das ist das Deckungsgleiche im Leben eines wiedergeborenen Menschen, dass ich sage, ich schaue auf zum Herrn, was tust du? Wie gehst du mit der Sache jetzt um? So will ich auch damit umgehen. Ich will nicht selber entscheiden, ja? Oder im 8. Kapitel, Vers 28, auch vom Johannesevangelium, da sagt der Herr auf die Frage hin, ja, wer er sei und was er tut, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selbst tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Es ist also eine unglaubliche Abhängigkeit von der himmlischen Führung. Und die dürfen wir und sollen wir als Wiedergeborene auch haben. Tägliche Abhängigkeit. Nicht wir planen, sondern beten um Planung. Wir fragen den Herrn, was ist in dieser und jener Sache zu tun. Genau das wollen wir tun. Wir wollen nichts Eigenes tun. Somit zeigte hier der Apostel Johannes den Anfang, die Durchführung und die Vollendung des geistlichen Lebens auf der Erde. Dass wir in dieser Berufung stehen und stehen dürfen. Es soll die Gemeinschaft mit Gott nicht vernachlässigt werden, sondern vielmehr so gestaltet sein, dass sie gewinnbringend oder gewinnend dem Nächsten gegenüber sich erzeigen kann. Wer in Jesus bleiben will, folge seinen Fußspuren in Wort, Werk und Wesen. Und durch Gottes Gnade sind wir dazu ermutigt, das zu tun und hier dem himmlischen Vater zu dienen. Ich lese nochmal diese Verse. Sie sollen uns ja erinnern. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber ein Wort, sein Wort hält, in dem ist die wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Soweit zu diesen kurzen Versen, die uns wirklich in das reale neue Leben hineindenken und fühlen lassen und wissen lassen, wir, so wie Jesus in Johannes 17 sagt, sind nicht mehr von der Welt, sondern nur noch in der Welt. Das neue Leben.